Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Jagoda Marinic, mein Gast heute, hat heute Vormittag schon mal per Tweet mir und allen anderen mitgeteilt, warum sie eigentlich hier ist heute. Zitat, komme eigentlich nur, um zu fragen, warum Gerhard Schröder immer noch in der SPD ist. Zitat Ende. Gehört er da nicht mehr rein?
Nein, da gehört er nicht mehr. Da gehört er schon lange nicht mehr rein. Also ich verstehe nicht, warum der nicht schon längst aus der Partei ausgeschlossen worden ist.
Na gut, das Verfahren ist auf dem Weg. Wir wissen ja von Thilo Sarrazin, so in ungefähr 10 Jahren können wir wieder darüber sprechen, ob das erfolgreich war.
Stimmt, ist auch keine Krisenzeit, wo man sich mal beeilen müsste. Ne? Wir haben ja alle Zeit der Welt.
Gut, aber vielleicht ist es auch nicht die drängendste Frage in diesem ganzen Komplex.
Ich finde keine undringende Frage, nein. Also weil es ist ein Zeichen, wie wir mit ihm umgehen, wie ernst wir das meinen mit der Aufarbeitung dieser Vergangenheit, die uns zu dieser Krise mitgeführt hat. Also dieses, wir können uns jetzt Zeit lassen und wir haben jetzt andere Sorgen, ja, aber es ist ja auch nicht so, dass das alle Aufmerksamkeit und Arbeit auf sich vereinen würde. Also dass man jetzt so ein Interview von Gerhard Schröder in der New York Times liest, wo man weltweit als Deutscher wirklich sagt, es ist eigentlich wirklich volksbeschämend, wenn man so ein hässliches Wort verwenden dürfte. Da sitzt einer wirklich so fest in seinem Stuhl und denkt, er kann als Altkanzler nochmal ganz stolz verkünden, dass das alles nicht so schlimm ist. Es ist wirklich beschämend als Deutsche.
Mhm. Ich habe ja auch wiederum dann schon auf Twitter angekündigt, unpopular opinion, dass ich da ein bisschen anderen Blick drauf habe. Und ich versuche das mal auszuführen, ohne jetzt da in so eine schrödersche Gesellschaft zu geraten, wie er offenbar bei Putin in die Gesellschaft. Ja, aber ich versuche es mal, denn ich bin ja ein großer Freund der Breite von Debattenräumen und nicht so sehr der Verengung. Und dieses Problem bei Schröder räume ich ein, spricht er, wie er spricht, aus einer gekauften Loyalität heraus oder aus Überzeugung. Ich gehe mal von Letzterem aus. Und wenn ich mir da seine Position anschaue, die er jetzt auch wieder deutlich gemacht hat, die Grundaussage Russland, erstmal die Grundaussage, dieser Krieg ist falsch und muss beendet werden, aber dann auch die Grundaussage, Russland ist ein Player, mit dem wir umgehen müssen, bei dem wir keinen großen Einfluss darauf haben, wer dort regiert, der zu groß ist, um ihn auszugrenzen, von dem wir auch gewisse Abhängigkeiten haben, dann ist das eine Position, die man teilen kann oder nicht, aber die ist doch erstmal im Debattenraum möglich.
Ja, aber auch das ist jetzt, natürlich ist das im Debattenraum möglich, aber die Frage ist, wann hast du Punkte erreicht, an denen bestimmte Debatten eigentlich schon zu Ende geführt wurden? Also was meint ihr denn mit gewisse Abhängigkeiten? Es sind Abhängigkeiten, die er mitgeschaffen hat, die er mit maßgeblich. Also er war Kanzler und das ist schon eine Sache, die wir wirklich auch als Bundesrepublik aufarbeiten müssen, ob man auch als Bevölkerung so zusehen darf, wenn ein Altkanzler sich in dieser Form ökonomisch verstrickt mit einem Mann, der eben nicht seit gestern diese autoritären Züge aufweist. Also ja, es haben ganz viele immer Witze über ihn gemacht und man müsse das als Teil des liberalen demokratischen Diskurses verstehen. Ich finde das eigentlich wirklich fraglich, wenn wir so an die Dinge herangehen. Hätte man nicht umgekehrt viel deutlicher sagen müssen, es ist antidemokratisch, wenn ein gewählter ehemaliger Bundeskanzler sich derart wirtschaftliche Vorteile verschafft, aufgrund seiner ehemals demokratischen Ämter und eine Kumpanei eingeht mit einem Mann, der schon in der Vergangenheit verstrickt ist in Journalistenmorde, in die Sache Nawalny, also in Arbeitslager. Also was haben wir uns von Putin denn schon antun lassen und mussten trotzdem unseren Altkanzler sehen, wie er dort Beziehungen knüpft, weil wir seine Energie angeblich brauchen. Also ich habe einfach das Gefühl,
auch diese Kontakte genutzt hat. Damals funktioniert es auch, um beispielsweise Michael Chodorkowski rauszuholen. Also wo man auch gesehen hat, es kann manchmal auch nützlich sein. Im Moment scheint das nicht besonders sachdienlich zu sein, aber gut, wer könnte es schon hinkriegen gerade?
Ja, aber Sie haben doch eingeleitet mit dieser Illusion von starken Männern. Das ist doch auch so eine Utopie, die selbst Gerhard Schröder dann auf Instagram pflegte. Als er dort rüberfuhr, stand seine Frau betend irgendwie vor dem Fenster, ja, jetzt wird mein Mann hier Frieden bringen. Also mit was für Illusionen und Klischees spielen wir denn da von starken Männern, die andere starke Männer wieder zur Besinnung bringen könnten? Also man muss darüber sprechen, dass unsere Wirtschafts- und Politik diesen Mann in den letzten Jahren ökonomisch mit aufgebaut hat, um überhaupt in der Lage zu sein, diesen Krieg zu führen. Und da müssen wir aufarbeiten und da muss man an Schröder ran, da muss man an sein Netzwerk heran. Und da müssen wir auch ganz anders Verantwortung nehmen, denn ich habe gerade am Wochenende nochmal auch in Vorbereitung auf unser Gespräch das Buch von Golene Ataymir vorgenommen, wo sie 2000 2014 über Russland schreibt und was sich dort bewegt. Und man hat eigentlich das Gefühl, sie schreibt über heute. Also alles, was sie dort schreibt, ist mit einer Klarsicht formuliert, dass man wirklich weiß, eigentlich wussten wir alles das, was uns jetzt passiert, schon vorher. Das heißt, wir müssen wirklich diesen Verneinungs- und Verdrängungsmechanismus aushebeln. Und das werden wir nicht, indem wir so tun, als ob breite Debatten das Problem lösen, sondern ich glaube, gründliche Debatten in die Tiefe lösen hier sehr viel mehr. Warum haben wir verneint? Warum sind wir in bis zu 50% Abhängigkeit gegangen? Warum konnten wir nicht sagen, bei 20% machen wir mal Stopp? Also es ist ja fast ein Monopol, das er sich da aufgebaut hat. Und das sind Dinge, die kriegen wir nicht durch die Breite, sondern durch die Tiefe der Debatte.
Ja, aber Sie haben ja ganz häufig zu Recht, vollkommen zu Recht, wir gesagt. Das ist ja wirklich das ganz große Wir. Das war ja nicht die Gazprom-Connection, das war ja nicht die Hannover-Mafia, die uns das eingebrockt hat, sondern eine energiepolitische Grundsatzentscheidung, die von im Prinzip allen mitgetragen wurde. Ich fasse mir da selbst an die journalistische Nase, wenn ich daran denke, wenn ich jetzt rekapituliere, den Kalender, ja, wenn man sieht, die Annexion der Krim und dann 2015 die Unterzeichnung der Nord Stream 2-Verträge. Ich wünschte, ich hätte damals schon öffentlicher und lauter kommentiert, sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, das ist mir auch extrem wichtig, dieses Wir, dass es mich, dass jeder sich mit einschließt, weil alles andere ist eigentlich so die Aufkündigung des demokratischen Bürgers. Also klar können wir und müssen wir mit dem Finger auf politisch Verantwortliche zeigen, weil sie sind immerhin verantwortlich, aber wir sind immerhin das Volk, das repräsentiert wird. Wir haben Wahlentscheidungen getroffen und Richtungsentscheidungen. Und wenn ich von Aufarbeitung rede, dann müssen wir uns wirklich als Wahlbevölkerung auch fragen, was bei uns los ist, dass das eben seit 2014 haben wir diesen Krieg ignoriert. Als er jetzt wieder das Land angriff, sagten viele, es gibt wieder Krieg in Europa. Und Ukrainer sagten zu Recht, Moment, wir hatten 2014 auch schon Krieg. Also wir müssen tatsächlich, warum kaufen wir diese Dinge? Warum wird denn eigentlich auch Sigmar Gabriel, über den sprechen wir nicht, aber dass er jetzt anfängt, die New York Times mit möglichen Klagen zu bedrohen, wenn irgendwas Falsches über ihn stünde. Also was ist da eigentlich in unserer Öffentlichkeit und bei unseren Machteliten passiert in einem Zusammenspiel der Lethargie und Apathie? Von uns als Bevölkerung, von auch Medienschaffenden. Also ich glaube, dass da müssen schon viele Parteien beteiligt sein. Und das ist dieser deutsche Schlaf. Also wir schlafen uns einfach gerne weg von der weltpolitischen Verantwortung. Und also ich glaube, dass wir können gerade gar nicht streng genug sein, weil auch das, was uns international gemeldet wird, dass wir im Moment so wirken wie Alleingänger, Einzelgänger, Leute, die sich ein bisschen vor der Verantwortung drücken, das liegt ja auch daran, dass wir nicht geübt sind, solche Diskurse zu führen, dass wir aus einer Lethargie erwachen müssen und viel Zeit haben wir halt nicht.
Und da, jetzt bin ich nochmal bei Gerhard Schröder, muss man ihm eins lassen, er stellt sich immerhin, wenn auch nur in einem Gespräch mit der New York Times, aber immerhin dieser Debatte, während die Kanzlerin, die dann 16 Jahre nach ihm regiert hat, die maßgeblich ganz viele dieser Entscheidungen getroffen hat, mitgetroffen hat, sich dieser Debatte nicht stellt. Und dazu nochmal dieser eine Punkt, es gibt im Französischen diesen Begriff des Pensée unique, des Einheitsdenken. Ich habe bloß eine Sorge in diesen Debatten, die wir jetzt gerade haben, dass wir nämlich ein Stück weit auch den demokratischen Charakter unserer Gesellschaften gefährden, wenn wir zu stark sanktionieren, wenn Leute eine andere Perspektive haben. Er hat sie, die Motive, warum er sie hat, die mögen auch zum Teil wirklich unlauter sein, möglicherweise sogar in gewisser Weise korrumpiert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, was wir verteidigen in dieser Situation, dass es eben genau diesen Raum gibt, auch meinetwegen für irrlichternde Gedanken.
Da möchte ich unbedingt an einer Ebene widersprechen. Und zwar die eine ist ja, dass ich auch gegen eine vorherrschende Meinung bin. Ich bin für Meinungspluralismus. Ich bin aber entschieden gegen Leugnungen der Realität. Und auch in diesem Interview in der New York Times leugnet Gerhard Schröder, also beispielsweise Putins Verantwortung für die Gräuel, die in der Ukraine stattfinden. Also er relativiert Verbrechen. Das ist ein Spiel mit der demokratischen Öffentlichkeit. Das ist ein Spiel mit seiner Autorität, mit dem er dann autoritären Herrschern in die Hände spielt. Also wir müssen unterscheiden. Natürlich brauchen wir plurale Meinungen, aber sie müssen faktenbasiert sein. Es muss der Konsens da sein, dass wir über eine Wirklichkeit reden, über die es Fakten gibt und über die verständigen wir uns. Wenn aber dann Gerhard Schröder in dem Interview sagt, ja, ich glaube aber nicht, dass Putin das macht, der ist doch nicht böse. Dann ist nämlich die Frage, tut er das, was Sie sagen? Stellt er sich dem Diskurs oder hält er das für ein Interview unter vielen, wo er seine Welt sich darbieten kann, weil er ja denkt, sie ist richtig, apropos Big Man. Er sieht, er hat ja keine Zweifel. Also wir haben es hier mit einem einem Staatschef zu tun, der sein Land autoritär aufzieht, der ein anderes Land völkerrechtswidrig angegriffen hat. Und diese Dinge müssen alle benannt werden. Und auf der Ebene können wir dann natürlich diskutieren, wie man damit umgeht. Aber in dieser Leugnungsgrauzone, wenn wir dort reingehen, dann gefährdet ein Diskurs die Demokratie.